Ja, liebe Kattokastlerinnen und Kastler, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Sport in der sozialen Arbeit. Und dafür haben wir zwei Leute eingeladen, und zwar Herrn Sebastian Körber und Herrn Schröder von der Rheinflanke. Sie werden uns ein bisschen was zur Entstehung der Einrichtung erzählen, vor allen Dingen aber auch zu der Praxis in ihren Angeboten, die sehr niederschwellig sind und wo es unter anderem auch um ein Angebot rund um das Thema Fußball geht. Ja, ich begrüße im heutigen Kattocast Herrn Sebastian Körber und Herrn Robin Schröder. Wir haben uns vereinbart, das Gespräch heute zu dritt zu führen, weil wir da auf ihren oder zu ihrem Themenfeld zwei verschiedene Perspektiven nochmal bekommen. Aber bevor wir mit unsere Fragen abarbeiten, dürfen Sie sich erstmal gerne kurz vorstellen. Herr Körber, vielleicht fangen Sie an.
Ja, ich bin Sebastian Körber, geschäftsführender Gesellschafter der Rheinflanke. Wir sind zwei geschäftsführende Gesellschafter. Das weist auch schon so ein bisschen auf unser Konstrukt hin. Es ist eine gemeinnützige GmbH und das habe ich mit aufgebaut. Wir sind gegründet worden in 2006. Ich selber bin Diplom-Sozialarbeiter. Das ist natürlich schon ein paar Tage her, dass ich mein Diplom abgelegt habe. In der Zeit ist viel passiert, und aber jetzt konstant in den letzten Berufsjahren hier mit dem Thema Sport und in der Rheinflanke unterwegs.
Vielen Dank.
Ja, ich bin Robin Schröder. Ich arbeite seit mittlerweile 3,5 Jahren bei der Rheinflanke und bin in einem unserer offenen Jugendtreffs, und zwar in Grembeckhofen in Köln, wo wir einen Fußballplatz haben und eben eine kleine Einrichtung, wo Jugendliche täglich hinkommen können. Darüber hinaus betreue ich alle unsere internationalen Projekte. Das sind in erster Linie Kooperationen mit anderen vergleichbaren Organisationen aus Europa oder auch weltweit, und bin für die Umsetzung von Football Free bei uns zuständig. Selber so vom Hintergrund komme ich eher aus der Sportrichtung, also bin Sportwissenschaftler im Bachelor, und der Master war eher so Richtung Sportpolitik und Entwicklungszusammenarbeit.
Okay. Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Herr Körber, Sie sind ja als Mitbegründer sozusagen prädestiniert dafür, uns einen kurzen Rückblick zu ermöglichen. Wie ist denn Ihre Einrichtung entstanden und was ist, ich sag mal, wie hat es sich bis heute entwickelt?
Ja, mein Kollege und Mitgeschäftsführer Christoph Becks, der kommt auch aus dem katholischen Studienumfeld, ist dann in das Pflegekinderwesen bei der Stadt Köln gewesen und dann zu einer Stiftung gewechselt, hat dort lange als pädagogischer Vorstand in einer Stiftung auch der Jugendhilfe gearbeitet und hatte 2005, 2006 in seiner Vorstandseigenschaft den Auftrag, mal neue Konzepte von Jugendarbeit zu erfassen und auch in Erfahrung zu bringen, wo sind neue Trends, wo sind neue Entwicklungen. Dann hat er aber festgestellt, dass, sag mal, wenn man das systematisch auch betreiben will, den Sport als Ankerpunkt oder als Brückenfunktion zu jungen Leuten nutzen zu wollen, dass das mal mindestens so in Nordrhein-Westfalen und hier im Kölner Raum eigentlich so institutionell nicht verankert ist. Und wir haben dann zunächst mal unter einem Dach einer Stiftung, das ist die Stiftung Leuchtfeuer, die gibt es auch heute noch, die hat aber den Schwerpunkt sozusagen der pädagogischen Einzelfallhilfe, haben wir das sozusagen als Projektauftrag dieser Stiftung letztendlich erstmal ganz schlicht mit einer Straßenfußballliga für Köln installiert. Ja? So, wir hatten also dann den Straßenfußball, wir hatten diese Liga, die auch schnell auch den Zeitgeist in Köln getroffen hat, und wir hatten auch relativ schnell, weil wir eben dann teilweise die Gruppen auch in den Brennpunkten, in den Stadtteilen selber betreut haben, eigentlich auch das mobile und aufsuchende Moment dazu. So hat sich dann auch ein System natürlich fachlich verfeinert in diesen 14 Jahren. Das sieht jetzt vollkommen anders aus. Die Straßenfußballliga in dieser Kernform gibt es so nicht mehr. sondern wir sind jetzt einfach ein Bildungsträger, der den Sport nutzt, um soziale Entwicklungsprozesse für junge Leute anzustoßen und das immer mit der Perspektive, nicht nur Freizeit zu gestalten. Das ist ja dann erstmal gut gestaltet, wenn wir unsere Gruppen und unsere Angebote vorhalten, aber sie hat eine Zielrichtung und die ist immer sozusagen die Verbesserung der Lebensperspektive der jungen Leute, ganz klar an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf. Also wir haben mittlerweile eine große Abteilung, die dann sozusagen auch am Ende eines begleitenden Prozesses, der oft bei jungen Leuten mit 13, 14, 15 losgeht, dann verdichtet sich das nachher ab, wenn Leute 16, 17, 18 sind, und dann redet man einfach über Berufsperspektive. Ne? So, da haben wir ein sehr differenziertes System bis hin zu individueller Begleitung und Beratung, Bewerbungscoaching und. Weil erst dann ist es für uns nachher rund, wenn junge Leute durch vielleicht einen 5 Jahre irgendwie mit Rheinflanke in Kontakt gewesen zu sein, dann irgendwie sagen können, oh, die haben mir einfach auch über die Brücke geholfen und aus ihrem Netzwerk die richtigen Praktika erstmal rausgefischt und mir auch die Stange gehalten, als ich irgendwie beim 10. Vorstellungsgespräch eigentlich gar nicht mehr antreten wollte.
Ja, okay. Ja, vielen Dank. Ist ja immer eine große Herausforderung, so die Unternehmensentwicklung in ganz kurzer Form zusammenzufassen. Ja, jetzt haben Sie sehr viel benannt. Ich pick mir mal einen Punkt raus, um auch zum Herrn Schröder überzuleiten, denn der Bereich in der offenen Jugendarbeit, also der offenen Arbeit mit Jugendlichen, Sie sind ja sozusagen in der Praxis da ganz unmittelbar unterwegs. Wie gestaltet sich denn Ihr Arbeitsalltag?
Ja, also im Jugendtreff in Grembeckhofen, die Grembox, ich glaube seit 2017 wurde sie ja eröffnet. Genau, dort gibt's einen von der Lukas Podolski Stiftung gesponserten kleinen Rasen, was natürlich ein guter Magnet ist und einfach der Spaß bringt, um dort drauf zu spielen. Und daneben gibt's als Schiffscontainer, wo wir ein Büro haben, eine Art Wohnzimmer, kleine Küche, ein Lager und so weiter. Und dort haben wir Öffnungszeiten, zu denen junge Menschen dann einfach zu uns kommen können. Und das ist so in der Regel 15 bis 19 Uhr jeden Tag, wo auch alle Altersklassen willkommen sind. Eine Besonderheit gibt es, nämlich donnerstags, da ist Mädchentag. Das heißt, sowohl Fußballplatz als auch der Treff ist dann nur für Mädchen eröffnet, weil wir einfach gemerkt haben, dass einige Mädchen und junge Frauen sich nicht so sehr ermutigt fühlen, dort regelmäßig hinzukommen, wenn einfach viele Jungs, viele pubertierende Jungs vielleicht auch da unterwegs sind.
Wie viele Jugendliche besuchen Sie im Schnitt?
Also aktuell haben wir so einen kleinen Umbruch auch in Grembeckhofen selber. Aktuell sind so, 20 bis 25 am Tag, dann über die 4 Stunden verteilt, was jetzt erstmal nicht so sehr viel ist. Ist ein bisschen bedingt dadurch, dass viele Leute, die regelmäßig bei uns waren, jetzt weggezogen sind aus Grembeckhofen und natürlich jetzt auch noch bedingt durch den Winter, durch die Jahreszeit. Und so gegen Sommer wird es dann üblicherweise wieder mehr. Und wir haben jetzt auch ganz konkret die Herausforderung, da uns nochmal ein bisschen bekannter wieder im Viertel zu machen bei denjenigen, die vielleicht gerade erst zugezogen sind.
Bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Praxis gucken, ist natürlich so, wir reden ja jetzt hier gerade über eine Arbeit mit Menschen, die sich sehr niederschwellig angeboten wird und die vor allen Dingen aber ja auch vom Kontakt lebt. Jetzt ist der Kontakt ja gerade ein bisschen reduziert oder eingestellt oder an Stellen sogar überhaupt nicht möglich. Oder Sie hatten es eben schon gesagt, Herr Körber, findet online statt. Wie gestaltet sich denn gerade Ihre Arbeit mit Jugendlichen? Können Angebote überhaupt stattfinden oder wurden die umgestellt, wurde das Konzept verändert?
Also ich kann mal konkret für unseren Jugendtreff antworten und Sebastian kann ja gleich nochmal sagen, was das für die ganze Reihenfolge bedeutet. Aber wir versuchen einfach online die jungen Menschen zu erreichen, die wir sonst auch erreichen. Da haben wir ja teilweise über Telefon, über Handy Kontakt. Wir machen tägliche Angebote wie Fitness oder wir bieten ein Quiz an, Sprechstunden oder wirklich ganz, ich sag mal, simple Online-Spiele, wo wir einfach versuchen, den Kontakt zu halten und immer wieder auch gucken können, wo vielleicht irgendwelche Probleme, Herausforderungen bei den Jugendlichen sind, wo wir dann ja weiterhin die Stelle sind, die dann möglicherweise bei der Lösung von Problemen helfen kann.
Okay, das heißt im Prinzip wurde das Arbeitsfeld dann jetzt gerade mal sozusagen auf die Schnelle digitalisiert und die Arbeit läuft aber weiter.
Ja, also der Arbeitsumfang hat sich nicht verringert, glücklicherweise aber. Mhm.
Genau, das ist ja jetzt die Perspektive aus einer Einrichtung. Ne? Der Herr Körber kann das sicherlich nochmal im gesamten System beurteilen. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung?
Ja, mache ich sehr gerne. Natürlich war es absolut notwendig, auch gut dokumentiert gegenüber Fördermittelgebern. Das sind zum einen die öffentlichen Auftraggeber, das sind aber auch eine Vielzahl von Stiftungen, die mit uns Projekte machen. Und auch als großer Auftraggeber das Jobcenter, da haben wir sozusagen die ersten 3-4 Wochen in intensiven Verhandlungen natürlich erstmal klären müssen, laufen die Förderungen weiter. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, Sie hören da schon raus, dass wir im Moment sozusagen da noch wenig Einbrüche haben, weil sozusagen die Förderungen stabil geblieben sind, dann hätten wir ja sehr schnell als Träger bei 100 Mitarbeitern über Kurzarbeit oder betriebsbedingte Kündigungen und einiges Unschönes mehr nachdenken müssen. Das war sozusagen die erste Phase, die wir sozusagen auf der Management-Ebene zu lösen hatten. Wie sieht das eigentlich aus mit der finanziellen Verlässlichkeit? Das ist zumindest weitestgehend gelungen, sozusagen die laufenden Förderungen, auch wenn die Arbeit sich jetzt anders vollzieht, dass aber sozusagen das, was aber auch vernünftig dokumentiert wird, ne? Wie vollzieht sich das, wie ist das auch in einem Stundennachweis zum Teil zu sehen, was die Mitarbeiter machen. Da muss man natürlich jetzt nicht am Excel-Liste eintragen, wenn man mal im Homeoffice auch mal eine halbe Stunde in den Garten geht und so weiter und so fort. Das ist in irgendeiner Form anders, aber wir haben ein gutes Dokumentationswesen auch mit allen Förderpartnern abgestimmt, das auch Akzeptanz findet und auch man uns auch da vertraut. Und ich erlebe das ja selber bei in verschiedensten Konferenzen, die wir dann auch teamintern haben, also die junge Leute wie Robin und andere, stehen eigentlich so unter Dampf und erstens überschlagen die sich auch das, auch was da sozusagen digital passiert. Jeden Tag ist da irgendein verrückter Film, wo entweder einer mit der Klopapierrolle tanzt, der nächste macht wirklich ein Fitnessprogramm, wo man sich was abgucken kann. Also da ist auf Instagram und Facebook derartig viel los. Da komme ich sozusagen so als nicht digital sozialisierter auch nicht mehr ganz hinterher. Aber es ist spannend. So, es hat irgendwie keiner von uns gesagt, oh, das ist ja super, dann habe ich mal 5 Wochen irgendwie, ist es was ruhiger. Das ist es eben auch nicht, weil es ist ja auch echt immer eine Konzentrationsübung und auch eine kreative Anforderung, den Tag dann auch sozusagen zu Hause oder mit den Teams in den Videokonferenzen zu gestalten. Also eigentlich das Live-Leben ist schöner, würde ich mal sagen, oder Robin? Ne?
Ja, definitiv. Also sobald es wieder losgeht, macht es für alle mehr Spaß. Ja.
Also deswegen scharren wir eigentlich alle mit den Hufen, haben aber auch jetzt es lockt sozusagen immer die Begegnung mit den jungen Leuten selber und ist als auch fachlich gesehen, merken wir natürlich schon, wir werden da auch dringend gebraucht. Digitalisierung ist auch wunderbar. Wir haben aber auch Zielgruppen, die haben, selbst wenn wir da jetzt ein wunderbares, sag ich mal, Hausaufgabenprogramm oder so rausgeben und sagen, jetzt macht man Mathe, Deutsch, Englisch auf diese Art und Weise oder macht Fitness oder jenes, da ist aber auch zwei Drittel, die haben ja gar nicht das häusliche Umfeld, wo die sich einfach mal so in Ruhe wie wir drei jetzt hier schön an den Tisch setzen und den ganzen Tag irgendwie für sich auf eine andere Form und einfach Zeit verbringen. Die haben entweder keinen vernünftigen Rechner, dann gibt es die kleinen oder großen Geschwister, die da auch irgendwas dran machen wollen. Es gibt die Eltern, die das ganze Setting überhaupt nicht verstehen, die auch nicht in prekäreren Lebenssituationen auch gar nicht verstehen, was ist eigentlich mit unserer Welt los. Also geht man doch wieder raus und hat auch noch nicht in Gänze verstanden, warum man dann möglicherweise nur zu zweit oder zu viert rumstehen darf, steht ganz schnell im Brennpunkt irgendwo doch wieder zu zehnt. Also das passiert ja alles. So, und dann ist nur Jugendhilfe nicht präsent. Das ist ja total fatal. Deswegen haben wir durchaus offensiv den Kommunen angeboten, wir machen das, wir gehen auch raus, wenn ihr das uns genehmigt. Und unter Wahrung bestmöglich, wie gesagt, so der Schutzvorschriften. Aber wir müssen eigentlich auch dafür der Übersetzer sein für unsere Zielgruppen. Was ist denn eigentlich überhaupt los gerade in der Welt? Ja, so, sonst entgleitet da irgendwo auch was. Und gerade in den Brennpunkten würde etwas auch entgleiten.
Ja, schön zu hören, dass es auch mit natürlich mit Einschränkungen, aber dass es weitergeht, ne, dass sie sich das sehr zum Auftrag nehmen, da den ja ihren selbst konzipierten Auftrag weiter zu erfüllen. Wir hatten uns im Vorfeld noch auf ein Beispiel geeinigt, was wir gerne rauspicken würden als ein Angebot oder ein Konzept in der Umsetzung. Da würde ich nochmal auf Sie zurückkommen wollen, Herr Schröder. Und das Ganze nennt sich Football Free. Das wird nicht jedem was sagen. Ich habe mir das mal von Herrn Löwenstein bei uns an der Hochschule ein bisschen erzählen lassen, worum es da geht. Allerdings natürlich in einem Termin, wo es eigentlich um was ganz anderes geht. Deswegen nehmen wir uns doch hier nochmal die Zeit. Vielleicht mögen Sie unseren Zuschauenden kurz erklären, was genau das ist und worum es da geht.
Ja, Football Free ist letztendlich eine fußballbasierte Methode der Jugendarbeit, wo es im weitesten Sinne auch um Förderung von Schlüsselkompetenzen geht. Das Ganze ist entstanden in den 90ern in Kolumbien, in Medellin, was damals wahrscheinlich die gefährlichste Stadt der Welt war. Und da haben sich ein paar Leute gedacht, sie wollen den Fußball nutzen, und zwar aufgrund der Anstoß war sozusagen der Tod von Andres Escobar, der erschossen wurde, weil er bei der WM 94 ein Eigentor geschossen hat, ein folgenschweres Eigentor. Und dann haben sich diese ein paar Leute in Medellin gedacht, das ist nicht der Fußball, wie wir uns den vorstellen. So, für uns ist Fußball was Gutes, was Leute zusammenbringt. Und haben dann überlegt, wie sie Fußball modifizieren können, damit genau die positiven Eigenschaften vom Fußball wieder rauskommen. Haben angefangen, ohne Schiedsrichter zu spielen, sich vorm Spiel zu treffen, um Regeln festzulegen. Haben auch angefangen, dass immer mindestens ein Mädchen oder eine Frau in den Teams mitspielt. Das waren so die Anfänge. Dann hat sich daraus, weil ein Deutscher auch beteiligt war, ein mittlerweile sehr großes weltweites Netzwerk gebildet, das in Berlin sitzt, Street Football World. Da gehören, ich sag mal, knapp über 130 Organisationen mittlerweile zu, die alle in ähnlicher Weise arbeiten wie wir. Wo ein Großteil von denen auch Football 3 in irgendeiner Weise anwendet. Und so würde ich sagen, kommt es auch, dass Football 3 in allen möglichen Interpretationen zustande kommt. So, das Grundgerüst ist eigentlich, da auch der Name, sind die drei Halbzeiten. Also in der ersten Halbzeit, wo die Teams zusammenkommen, sich auf Regeln einigen. Das können so ganz spezifische Fußballregeln sein, wie wir spielen mit Einschießen und nicht mit Einwerfen. Kann und sollte auch soziale Regeln beinhalten, wie beispielsweise nicht beleidigen. wir kommunizieren respektvoll miteinander. Oder auch sowas wie, wir versuchen alle mit einzubeziehen, sowohl was Auswechslung angeht, als auch auf dem Platz, was miteinander passen angeht. So, dann zweite Hälfte ist das Spiel und in der dritten Hälfte kommen die Teams nochmal zusammen und reflektieren gemeinsam, wie sie denn diese Regeln, die sie aufgestellt haben, die Fair-Play-Regeln, eingehalten haben, wie das Ganze funktioniert hat. Und auf dieser Grundlage werden dann nochmal Fair-Play-Punkte vergeben. Ich persönlich mache es gerne so, dass die gemeinsam vergeben werden, also in einer gemeinsamen Diskussion mit einer Einigung am Ende. Andere machen das so, dass sich die Teams versuchen, die Punkte selber zu geben oder auch sich gegenseitig die Punkte zu geben. Also da gibt es verschiedene Formen. Es wird Football 3 allerhand positiver Wirkung zugeschrieben, die in verschiedenen Formen auch sicherlich alle zutreffen. Für mich persönlich und bei der Rheinflanke sind es vor allem so Sachen wie Selbstwahrnehmung, also dass einfach reflektiert oder das eigene Verhalten reflektiert wird. Gerade in einem sehr emotionalisierten Kontext wie Fußball. Genau, das, also ich glaube, das kann dann auch wiederum beispielsweise auf den Schulalltag oder auf ein größeres Bewusstsein im Schulalltag übertragen werden. Dann ist der Aspekt Partizipation bzw. Inklusion, einfach, dass alle teilnehmen in einer Weise, dass ihnen gefällt, dass sie Spaß haben. Ganz oft, meine Erfahrung in Schulen ist dann, dass viele sagen, nee, Fußball ist blöd. Und dann, nachdem man es mit Football 3 gespielt hat, also mit einem höheren Bewusstsein darüber, alle fair mit einzubeziehen, dass sie dann sagen, oh, guck mal, ich wusste gar nicht, dass Fußball Spaß macht und so. Das ist so der Grundgedanke davon. Und dann haben wir, das habe ich eben schon gesagt, einfach die respektvolle Kommunikation miteinander, sowohl beim Spielen, aber dann insbesondere in der Halbzeit danach, wo möglicherweise irgendwelche Konflikte aufgearbeitet werden. Ein entscheidender Punkt würde ich noch nennen wollen, das ist, dass ohne Schiedsrichter gespielt wird. Stattdessen gibt es sogenannte MediatorInnen, die das Spiel begleiten und auch die Diskussionen leiten. Und wenn es zu größeren Ausschreitungen kommt, sage ich mal, auch einschreiten und unterbrechen können.
Okay. Ja, super spannend. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen und hoffe sehr, dass das bald wieder in ganz normalen Bahnen möglich ist. Denn ich sag mal, die Reflexion des eigenen Verhaltens, der Selbstwahrnehmung für Jugendliche und junge Erwachsene halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Anteil in der pädagogischen Arbeit. Und danke Ihnen beiden für den Bericht, den sehr spannenden und die Einblicke in Ihre Einrichtung, in Ihr Arbeitsfeld. Zum Schluss des Casts sollen aber auch Sie beide die Möglichkeit bekommen, noch eine freie Botschaft zu senden, ohne Fragestellung. Die 60-Sekunden-Botschaft nennen wir das. Und Herr Körber, vielleicht mögen Sie beginnen. Ihre Zeit läuft ab jetzt.
Okay, das mache ich gerne. Also ich möchte ein Angebot machen, weil das, was wir tun, da haben wir sicherlich als eine der doch größeren Fachorganisationen mittlerweile, doch bundes- oder europaweit mit allen Vernetzungen, was aufgebaut, wo wir auch selbstbewusst zu stehen. Da haben uns auch viele bei geholfen. Wir helfen aber auch gerne anderen weiter, weil das funktioniert eigentlich auch, ist immer ein Teamspiel. Es funktioniert nur im Netzwerk. Deswegen, wenn wir auch hier mit Hochschule und mit Studentinnen und Studenten im virtuellen Dialog kommen, unser Angebot kommt zu uns, macht bei uns Praktika. Auch Angebot an Sie und andere Professoren, laden Sie uns weiter ein, nutzen Sie sozusagen unsere Expertise. Das geht ja nur in einem Miteinander, in einem Austausch, dass sich dadurch auch soziale Arbeit mit dieser Methodik, die darf sich verbreitern, die muss sich verbreitern. Unsere Handschrift hat Rheinflanke allemal, da geht uns nichts verloren, aber die Sozialarbeit insgesamt wächst in dieser spannenden Kombination eben von der Sportwissenschaft und der Sozialpädagogik. Das ist auch nochmal wichtig, dass wir sozusagen in beide auch Ausbildungsbereiche reingucken und da eben auch tolle Leute finden, die genau dann so einen Spirit mitbringen, der da auch immer noch eine etwas doch neuere Form der Jugendarbeit auf den Platz bringt. Und deswegen ein Angebot, sich das anzuschauen, Fragen zu stellen, mitzumachen, da immer, wo es möglich ist und auch der eigenen Ausbildung, den eigenen Zielsetzungen liegen mag. Vielen Dank.
Herr Schröder.
Ich möchte gerne einfach nochmal auf den Unterschied zwischen nur Sport und Sport in der sozialen Arbeit hinweisen. weil ja, das glaube ich auch in der öffentlichen Wahrnehmung oft vermixt wird, dass mal gesagt wird, ja, Sport irgendwie oder Fußball per se ist super gut und toll, und mir ist wichtig zu sagen, dass es natürlich diese Beispiele gibt, die Leute, die denen Sport ganz viel im Leben gebracht hat, aber es gibt dann auch ganz viele, die schlechte Erfahrungen haben, und da würde ich gerne ja herausstellen, dass mir wichtig ist, dass sowas auch begleitet wird, damit diese ja guten Effekte erzielt werden können, und freue mich da immer, wenn das auch immer wieder rückgekoppelt wird mit der Wissenschaft, so dass wir unsere Praxis auch immer wieder hinterfragen und hinterfragen müssen und dadurch einfach auch besser werden. Und wenn ich noch ein paar Sekunden habe, dann mache ich das zweigeteilt, und zwar verfolgen, glaube ich, alle die aktuellen Diskussionen in der Corona-Krise und was davon Gutes ist und bleibt. Und ich hoffe und appelliere an alle, die da Entscheidungen treffen, dass ja, wir insgesamt gerade was wirtschaftliche Aspekte angeht und Gleichberechtigung, wirtschaftliche Gleichberechtigung angeht, dass da jetzt die Weichen gelegt werden und dazu noch bitte in ökologischer Hinsicht auch verantwortungsbewussten Sinne. Das wäre mir ein Anliegen.
Okay, dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch und ja, verabschiede mich an dieser Stelle.